Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Willkommen zum Handball zur Aufarbeitung des gestrigen Spieltags in der HBL hier auf meinsportradio.de in der Sportshow. Mein Name ist Malte Asmus und unser Experte Sebastian Mühlenhof ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Ja, lass uns auf den SC Magdeburg gucken. Der ist zurückgekehrt an die Spitze in der Handball-Bundesliga, hatte ja am Wochenende gegen Berlin die erste Saisonniederlage kassiert, damit die weiße Weste der Magdeburger besudelt, aber sie haben sich gut zurückgemeldet. Ergebnistechnisch haben sie sich nämlich mit einem 34-23 gegen den TSV Hannover-Burgdorf durchgesetzt zu Hause. Also Magdeburg wieder in der Spur, oder wie würdest du es einschätzen?
Ja, so würde ich es nennen. Also wenn man Hannover, gegen Hannover mit 11 Toren gewinnt, das ist schon eine ordentliche Anzahl, das muss man so sagen. Es ging dann ganz schnell los, auch für Magdeburg, führten schnell mit 4-0, bevor dann Timo Kestenink für die Hannover ran als erste Tor warf. Ja, und der SCM war wirklich sehr stark im Spiel, lag schon in einer Viertelstunde mit 12-5 vorne, hatten dann so eine Schwächephase, wo sie so ein bisschen nachgelassen haben, da kam Hannover auf, konnte nochmal rankommen auf dem 14-12 und dann hat Benjamin Wiegert seine Mannschaft nochmal mit einer Auszeit nochmal gesagt, Leute, so einfach geht das hier nicht, wie am Anfang, wir müssen wieder in das Spiel zurückfinden. Das haben sie dann gemacht, haben es dann wieder gut hingekriegt. Hinter mit 16-12 in die Halbzeit und dann in der zweiten Halbzeit haben sie es wirklich von vorne bis Ende sehr, sehr konsequent zu Ende gespielt, haben Hannover nicht nochmal ins Spiel reinkommen lassen, hat einen guten Torhüter, hat einen Rinne mit Dario Quenstedt am Ende 8 Paraden, Quote von 26% und auch gerade das Tempo-Gegenstoßspiel hat sehr, sehr gut funktioniert. Matthias Musche, 9 Tore, bester Werfer auf Seiten der Magdeburger und auch Robert Weber, der durchspielen durfte dieses Mal. 5 Treffer, ganz starkes Spiel auch von ihm gehabt. Am Ende waren es dann knapp 10 Tempo-Gegenstöße, 8 Tempo-Gegenstöße waren es am Ende, die dann Magdeburg verwandeln konnte, damit auch das Spiel gewinnen konnte. Hannover, man merkt einfach, da fehlen ein paar Spieler zu viel, da sind die komplette Rückraumreihe ist nicht mit dabei und diese Bürde, diese Aufgabe war dann zu viel für die Mannschaft, die dann ihren besten Werfer in Timo Kestenink haben. Der hat wirklich gut gekämpft, am Ende 7 Tore gehabt, auch Fabian Böhm mit 6 Treffern, wirklich ein gutes Spiel gehabt, da man hat einfach gesehen, Hannover, da fehlen ein bisschen zu viele Spieler momentan und dann können sie gegen eine Magdeburger Mannschaft, die dann wieder ihr Spiel aufziehen konnte, das sie in den letzten Wochen so stark gemacht hat, einfach nicht mithalten und verlieren am Ende zwar deutlich mit 11 Treffern, muss aber sagen, dass es einfach verdient war, weil Magdeburg wirklich sehr, sehr gut war und Hannover nicht überhaupt die Chance hat, ins Spiel zu kommen lassen.
Und so sieht es dann eben auch unterschiedlich in der Tabelle aus. Magdeburg 16-2 Punkte auf Platz 1, TSV Hannover-Burgdorf aufgrund der Probleme, die du ja eben geschildert hast, Sebastian. 8-8 Punkte nach den ersten 8 Spielen in dieser Saison. So, und wir gucken von den Magdeburgern zu den Berlinern, die ja den Magdeburgern vor wenigen Tagen erst die erste Saisonniederlage beigebracht haben. Die Füchse ja auch mit so einem zunächst erstmal durchwachsenen Start, aber auch die sind jetzt mittlerweile eingerollt und das haben sie dann gegen Bietigheim auch nochmal unter Beweis gestellt. Auswärts gewinnen sie mit 36-28, auch ein deutlicher Sieg ohne Probleme für die Füchse.
Genau, ohne Probleme für die Füchse. Sie mussten aber trotzdem doch kämpfen. Gerade in den ersten Minuten haben sie wirklich gebaut, um das Spiel reinzufinden, haben dort wirklich ja alles aufbieten müssen, um hier dieses Spiel gewinnen zu können. Es gab wirklich ein ausgeglichenes Spiel gegen Bietigheim, die da sehr gut gekämpft haben. Waren lange dran bis zum 10-12 und dann erst in der zweiten Halbzeit und Ende der ersten Halbzeit konnten sich dann wirklich auch die Füchse absetzen, konnten dem Spiel dann auch ihr Stempel aufdrücken und sind dann wirklich dann davongezogen. In der zweiten Halbzeit haben sie dann wirklich sehr, sehr klar gestalten können, sind dann teilweise auf 15 Tore davongezogen und dann am Ende ging es mit 36-28 aus, weil dann die Füchse ein bisschen runtergenommen haben, aber natürlich aber auch die Berliner ein bisschen Tempo rausgenommen haben und Bietigheim konnte ein bisschen rankommen, konnte die Chance einfach nutzen, dann nochmal ein bisschen Spielzeit zu bekommen und einfach dann auch nochmal ein bisschen was Gutes für Selbstvertrauen zu tun. Sie hatten nämlich einen guten Torhüter drin mit Domenico Ebner, 11 Paranequote von 31%, der hat da wirklich einige Bälle noch wegnehmen können von einer guten Berliner Mannschaft, die dann ihren besten Werfer in Bjarke Ellison hatte in 7 Treffern, auch Frederik Siemert mit 6 Treffern ein gutes Spiel gehabt auf Seiten von Bietigheim, weil Christian Schäfer mit 5 Treffern ihr bester Werfer und auch Füchse haben sich davon beeindrucken lassen, dass er Paul Drucks jetzt in den nächsten 7 Wochen ausfallen wird aufgrund einer schweren Fußverletzung, hat er immer wieder Probleme gehabt und jetzt hat man sich dazu entschlossen, das Ganze zu behandeln. Aber man hat nicht gemerkt, dass Paul Drucks fehlt, sondern das haben sie sehr, sehr gut gespielt, haben am Ende klar gewonnen, auch wenn es dann nicht mehr so deutlich ist, aber muss sagen, dann haben sie sich einfach rausgenommen. Kräfteschonen ist auch ganz, ganz wichtig für die nächsten Wochen.
Das Fehlen von Paul Drucks, 7 Wochen hast du gesagt, gegen Bietigheim noch kein Problem, aber gegen andere Gegner wahrscheinlich dann schon ein herber Verlust.
Genau, gerade gegen Top-Gegner wird es ein herber Verlust für sein, für die Mannschaft. Er ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Spieler, einfach aufgrund seiner Dynamik, seiner Position auch. Er spielt ja im Rückraum und ist jemand, der der Mannschaft schon in den letzten Jahren wirklich sehr geholfen hat. Hat auch gerade in der schwierigen Anfangsphase auch versucht, mit seiner Qualität einfach die Mannschaft auch zu führen. Hat er dann auch gut gemacht, hat den Turnaround mit der Mannschaft geschafft. Wenn man jetzt guckt, in den nächsten Wochen steht ein oder andere schwere Spiel an, bei den Neckarlöwen zum Beispiel und auch gegen Melsung. Ob er dann gegen Kiel schon zurück sein wird, wird es auch nicht ganz klappen. Deswegen muss man mal gucken, wie die Berliner sich da verkaufen. Gegen Magdeburg hat es ja schon gut funktioniert. Auch gegen Flensburg haben sie sich teuer verkauft, auch wenn es dort nicht zum Sieg gereicht hat. Aber mal gucken, wie Hannover oder wie die Füchse, so ist es richtig, in den nächsten Wochen das spielen werden. Sie haben viel Qualität, Valjalous, Jakob Holm, da ist viel Qualität im Rückraum und die sind jetzt gefordert, die Mannschaft aufzufangen und den Verlust von Paul Drucks vergessen zu lassen.
Aktuell die Füchse auf Platz 6 in der Tabelle mit 10-4 Punkten nach 7 Spielen und damit 2 Punkte und 2 Plätze schlechter als der Bergische HC und die haben auch in diesem Spieltag oder an diesem Spieltag ihren Höhenflug weiter fortgesetzt. Der Aufsteiger, der mischt da oben weiter kräftig mit 12-4 Punkten nach ihrem erneuten Sieg, dem 27-25 in Wetzlar, Sebastian. Die spielen da gerade, ja, will ich sagen, die Saison ihres Lebens, aber sie überraschen sehr.
Genau, und haben den besten Start eines Aufsteigers in der Geschichte der Bundesliga hingelegt und das muss man auch erstmal schaffen. Natürlich haben sie ein bisschen davon profitiert, dass das Auftaktprogramm jetzt nicht allzu schwierig ist, muss man sagen. Da waren jetzt wenige Top-Mannschaften mit dabei. Wenn man sich mal anguckt, man hat verloren gegen Magdeburg und in Hannover, also beide Auswärtsspiele dort verloren. Aber ansonsten hat man gerade gegen Mannschaften, die man auf Augenhöhe gesehen hat, alles gewonnen. Hat Erlangen gesiegt mit 9 Toren, hat gegen Lemgo auch sehr gut ausgesehen mit 9 Toren Unterschied. Also auch knappe Spiele gewonnen, wie in Stuttgart und jetzt auch gestern gegen die HSG Wetzlar, da haben sie wirklich sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Wenn man das Spiel guckt jetzt gegen Wetzlar, haben sie wirklich sehr, sehr körperbetont gespielt, eine starke Abwehr wieder hingestellt, einen guten Torhüter hinten drin auch gehabt, das muss man mal wieder sagen, die Torhüter sind dort wirklich ein guter Faktor auf Seiten von Bergischen HC, da hatte Christopher Rudek 8 Paraden, eine Quote von 29% und hinten raus kam Bastian Rutschmann für die letzten 8,5 Minuten und er war der wichtige Faktor mit 4 Paraden und einer Quote von 50%, dass der Bergische HC das noch gewinnen könnte, weil die Wetzlarer, die dann noch Probleme hatten, so am Anfang der zweiten Halbzeit, so ist es richtig, wo sie dann teilweise mit 4 Toren zurücklagen, haben sie dann zurückkämpfen können, kam dann mit Joao Ferraz wirklich nah nochmal ran und da hat wirklich dann Bastian Rutschmann in den letzten Minuten einige wichtige Paraden gehalten und hat es dann mit seiner Mannschaft ermöglicht, das Spiel zu gewinnen, die zwei Punkte auswärts zu holen und da muss man auch sagen, die Wetzlarer haben wirklich gekämpft in der zweiten Halbzeit, haben sich nicht aufgegeben, kamen nochmal ran, hatten noch die Chance, da hat Joao Ferraz den Ball im letzten Angriff etwas hochgespielt, den konnte Hendrik Schreiber nicht fangen und da mit gewinnt der BRC am Ende 27-25 verdient, auch weil sie einfach die bessere Mannschaft waren und dann auch in den entscheidenden Phasen einfach kühl im Kopf bleiben und das ist schon wirklich sehr beeindruckend, dass sie ja, obwohl sie eigentlich Aufsteiger sind, so abgezockt in den letzten Schlusssekunden immer agieren können. Wir haben es auch in Stuttgart gesehen, wo sie das mit dem letzten Sekunde entscheiden im 7 Meter und das war wirklich sehr gut. Ihren besten Erwarten sehen Janik Fratz, der gespielt hat für Arnautur Gunnarsson, der mal eine Pause bekommen hat, 7 Treffer gehabt bei 7 Versuchen und auch Jeffrey Boomer 5 von 5. Wirklich eine sehr gute Quote und damit muss man sagen, Bergischer HC verdient dort oben und Wetzlar, die haben in den letzten Jahren auch gute Spiele gehabt. Jetzt müssen wir, wie gesagt, gucken, dass sie so ein bisschen Punkte einfach holen, weil sie haben bisher noch nicht so viele Punkte sammeln können. Das ist mit Sicherheit so ein bisschen unter den Ansprüchen in Wetzlar.
Und zu den Tabellennachbarn der Bergischen HC-Jungs und der HSG Wetzlar kommen wir gleich noch nach einer kurzen Pause hier in unserem Handballblock in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir schauen nämlich auf die Rhein-Neckar-Löwen, Dritter aktuell in der Tabelle und im Duell gegen den VfL Gummersbach, aktuell 15. Da haben wir gleich einen Vorortbericht von unserem Kollegen Rolf Bernardi und auch Sebastian war gestern vor Ort, hat sich nämlich auch in der Handball-Bundesliga umgetan, war in Stuttgart und hat das 26-26 des TVB Stuttgart gegen die Eulen Ludwigshafen verfolgt. Die Berichte gleich nach einer kurzen Pause hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und dann gucken wir hier in der Sportshow auf meinsportradio.de auch zum Vizemeister, zu den Rhein-Neckar-Löwen. Die empfingen den VfL Gummersbach und die schrammten die Gummersbacher haarscharf an einer Überraschung vorbei, zumindest in der ersten Hälfte. Nach 12 Minuten hatten die Gäste mit 8:2 geführt, zur Halbzeit 14:10 vorne gelegen. Am Ende, da unterlagen sie dann aber doch deutlich, 24:30 gegen den Favoriten, gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Ein Spiel mit 2 völlig unterschiedlichen Halbzeiten und auf das geht auch unser Kollege Rolf Bernardi vor Ort in der Halle nochmal ein mit seinen Gesprächspartnern im Interview.
Janik Kohlberger, ja, 2 total unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit haben sich 5200 Zuschauer verwundert, die Augen gerieben. Wie das?
Ja, ich glaube, ähnlich ging es uns natürlich auch, als wir in der Halbzeit sind, mit einem 4-Tore-Rückstand. Aber ich denke, heute haben wir unsere Chancen in der ersten Halbzeit zu einfach vergeben. Haben uns nicht ganz so bis in die 100%ige Wurfchance reingespielt. Demnach sind wir ja über weite Phasen einem Rückstand hinterhergelaufen. Am Ende haben wir es dann cleverer gemacht und noch gewonnen. Ja.
In der zweiten Halbzeit mit der offensiven Abwehrvariante 5-1 und mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch.
Ja, in eigener Halle liegt man natürlich nicht gerne hinten. Demnach wussten wir, dass wir in der zweiten Halbzeit deutlich mehr Gas geben müssen, um das Spiel, wie es unser Anspruch ist, zu gewinnen. Und dann haben wir 100% gegeben, haben eine andere Abwehrformation gespielt, um den Ball ein bisschen früher zu kriegen und vielleicht den einen oder anderen Fehler zu provozieren, was dann am Ende auch geklappt hat.
Des einen Freud, des anderen Leid im Interview bei Rolf Bernardi, dann auch der Torhüter der Gummersbacher, Carsten Lichtlein.
Carsten Lichtlein, ihr habt eine Halbzeit lang mitgehalten. Ich denke, es war sogar mehr als mitgehalten. Ihr wart besser als die Rhein-Neckar-Löwen. Aber zweite Halbzeit war dann, ging in die Hose.
Ja, war die Luft raus, muss man so sagen. Ich glaube, ab der Zeitstrafe von Moritz Preuß ging es dann rapide bergab, wo ich dann rausgenommen wurde für eine Nummer ein extra Feldspieler und da haben wir halt so viele technische Fehler auch gemacht und da war die Konzentration weg. Das hat man gesehen, ob das jetzt bei den Pässen fangen war oder bei den Abschlüssen, ging auch ein Lebenstor und alles. Ja, das hat man dann schon gemerkt und das sieht man halt schon, dass die Löwen eine andere Bank haben als VfL Gummersbach. Ja. Wenn da ein Steffen Feld einen schlechten Tag hat, kommt Mensah Larsson, mit der noch einen schlechten Tag hat, kommt noch Talewski. Und ja, davon träumen wir halt. Aber gut, dafür, ich mache denen jetzt auch keinen Vorwurf, den Spielern. Sie müssen über 60 Minuten kämpfen und Gas geben und dafür haben sie das heute super gemacht. Wir spielen jetzt als nächstes gegen Bietigheim zu Hause und da kann man sich auf jeden Fall, kann man stolz sein auf die erste Halbzeit, was man hier geleistet hat. Da muss man nur zusehen, dass man vor allem dem Publikum über 60 Minuten eine gute Leistung bringt.
So ist es. Insgesamt warst du auch mit einer guten Leistung dabei. Nur habt ihr 5 Buden in die leere Kiste gekriegt heute.
Und deswegen, ja, als der Trainer mich dann rausgenommen hat, da hat man, glaube ich, auch noch geführt. Und dann machen wir vorne diese leichten Fehler. Und da sitzt er natürlich draußen und kannst natürlich nichts machen. Dann, den Ball immer ins leere Tor fliegen zu sehen, es tut weh, muss man sagen. Aber kann man nichts machen. Da fehlt halt, wie gesagt, diese Konzentration und die Cleverness, dass man halt dann vielleicht auch die 2 Minuten runterspielt und nicht so viel Aktion, sondern mehr ins 1 gegen 1 und sich zumachen lässt und dann ein paar Sekunden rausholt. Aber wir haben eine junge Mannschaft und die nehmen sich halt lieber den Wurf und dann ist es ein schwieriger Wurf und dann geht es halt gleich in die leere Kiste. Aber daraus lernen wir und ich hoffe natürlich, dass gegen Bietigheim besser gemacht wird.
Also eine tolle erste Halbzeit, darauf könnt ihr aufbauen. Danke für das Gespräch.
Gummersbach kann auf der ersten Hälfte aufbauen, die Rhein-Neckar-Löwen dann vielleicht eher auf der zweiten Hälfte, in der sie dann sich eingestellt haben auf das Spiel ihres Gegners. Ein Spiel, auf das sie wahrscheinlich auch bei anderen Mannschaften dann treffen werden in der aktuellen Saison. Das sieht zumindest dann auch der Torhüter der Rhein-Neckar-Löwen im Gespräch mit Rolf Bernardi, so Michael Appelgren.
Ah, Gummersbach spielen genauso wie viele Mannschaften jetzt gegen uns spielen. Also lange Angriffe, sehr lange Angriffe. ohne Tempo eigentlich. Unterschied heute war einfach, dass ich mache, glaube ich, meine schlechteste Leistung dieser Saison. Also nicht gut genug gehalten. Wir stehen dann ein bisschen zu passiv in der Abwehr auch, aber es hängt ja immer zusammen. Ich glaube, wir hatten insgesamt nicht mega viele Paraden heute, aber der Unterschied zwischen der ersten und zweiter Halbzeit ist einfach, dass wir spielen viel aggressiver und wir entscheiden, was auf dem Feld dann passiert. Und wir warten auf gar nichts, wir zeigen, dass wir Rennecker Löwen sind und dann haben wir einfach viel besser gespielt. Und dann kriegt man auch ein bisschen einfache Tore und so.
Den Turnaround in der Partie brachte laut Trainer Nikolai Jakobsen dann eine taktische Umstellung und eine Hereinnahme, so äußerte er sich in seiner Analyse auf der Pressekonferenz.
Die Umstellung auf 5-1 war sehr wichtig. Gummersbach hat da zum Glück auf unserer Seite 4-5 schnelle Bälle weggeschmissen und dann auch 2, glaube ich, war in Unterzahl, wo wir dann sehr schnelle Tore machen könnten. Und das hat uns dann den Schubs gegeben. Dann kam die Halle auch und dann ist das Spiel dann auf unser, wie wir das eigentlich gerne haben wollten, dass wir mit den Gegnern läuft und nicht so wie erste Halbzeit, wo Gummersbach eigentlich die einfachen Tore macht und wir machen keine. Und dann natürlich kam Philipp rein in zweiter Halbzeit, hat seine Sachen richtig gut gemacht, vorne und hinten. Und das war natürlich ein entscheidender Faktor heute. Auch Andy und Alexander Pedersen hat zweite Halbzeit sehr gut gespielt.
Und so kam es dann am Ende doch noch zum letztlich souveränen 30-24 Sieg der Rhein-Neckar-Löwen im Heimspiel gegen den VfL Gummersbach. Und das bringt uns dann zur Punkteteilung zwischen dem TVB Stuttgart und den Eulen Ludwigshafen. 26-26 ging es am Ende aus für die Eulen Ludwigshafen. War es der erste Punkt in dieser Saison, also ein Erfolgserlebnis gegen die Stuttgarter. Und vor Ort in Stuttgart, da war unser Reporter Sebastian Mühlenhof, der berichtet aus der Halle.
TVB kam gut ins Spiel rein, konnte direkt in Führung gehen und sich schon früh zum 5-2 absetzen. Dann kamen die Eulen hier noch auf, konnten rankommen, dann mit 6-5 zum ersten Mal in der Partie in Führung gehen. Den Vorsprung konnten sie auch über die weiten Teile der ersten Halbzeit behaupten, haben dort gut gespielt, hatten einen guten Torhüter drinne mit Steffen Hahnemann, der in der ersten Halbzeit einen wirklich starken Nag erwischt hat. Am Ende 39% Quote mit 9 Paraden in der ersten Halbzeit, wirklich sehr, sehr stark. Und war einfach der Grund dafür, dass sie sehr gut gespielt haben, eine sehr körperbetonte Abwehr gehabt. Und man muss auch sagen, sie haben davon nicht beeindrucken lassen, dass Alexander Feld schon in der 20. Minute mit einer roten Karte vom Spielfeld musste. Das haben sie sehr gut kompensieren können, die rote Karte an sich. Ist in meinen Augen zu hart gesprochen. Um die Situation, da hat sich dann Alexander Feld verkürzt den großen Winkel für Bobby Schagen, der dann in ihn reinläuft. Solche Aktionen passieren häufig im Handball, die werden immer wieder geahndet mit den 7 Meter. Aber schließlich haben sie sich hier auf rote Karte entschieden. Finde ich ein bisschen zu hart und besteht auch so ein bisschen Eindruck in den letzten Wochen. In der diesjährigen Bundesliga-Saison die roten Karten noch wirklich sehr locker sitzen bei den Schiedsrichtern. Erinnert sich an das Foul von Kosima, auch rote Karte gesehen habe. Eine Situation, die eigentlich im Handball aller Welt stattfindet. Um zurück zum Spiel zu kommen, die Stuttgarter sind am Ende der ersten Halbzeit wieder zurück zu ihrem Spiel gefunden. Haben dort mit 2 schönen Gepard-Toren von David Schmidt und Bobby Schagen den 14-13 Halbzeitstand erzielen können. Und in der zweiten Halbzeit waren sie wieder die bessere Mannschaft. Sie kamen besser aus der Halbzeitpause raus, konnten sich dort wieder absetzen, gingen dann schnell mit 3 Toren wieder davon, mit 17-14, 20-17. Also da haben sie wirklich sehr gute Spiele gehabt. Aber dann kam wieder der Bruch im Spiel nach der Auszeit der Eulen in 41 Minuten zum 20-17 da. Und da hat Benjamin Metzger seine Mannschaft richtig eingestellt, wieder wachgerüttelt, weil sie kamen wirklich wieder schwer aus der Pause raus. Sie haben ihn reingefallen. Es war noch ein richtiger Kampf. Die Schiedsrichter haben in der Phase auch sich einige Spiele erlaubt. Da muss man sagen, dass die beiden Geschwister Ramesh und Suresh Tija Garaya nicht unbedingt den besten Tag heute erwischt haben. Einige Fehlentscheidungen mit dabei, Situationen, die auf der einen Seite gegeben wurden, auf der anderen Seite nicht so gepfiffen wurden. Also da war nicht ganz die klare Linie erkennen. Zudem auch, wie gesagt, einige Fehlentscheidungen. Die rote Karte zum Beispiel, die mir dort überhaupt nicht gefallen hat. Das ist für mich keine rote Karte. Ansonsten, wie gesagt, war es in der Spaß wirklich sehr, sehr spannend. Beide Mannschaften, da geht dann auf Augenhöhe. Da geht es dann am Ende wirklich darum, wer macht den entscheidenden Fehler. Wer kann sich dann absetzen. Und man muss sagen, da haben die beiden Mannschaften auf Augenhöhe agiert. Und auch Mimi Kraus, der in einer Phase dann auch wichtig wurde, wie auch Gunnar Didi auf Seiten der Ludwigshafener, der dann auch die Verantwortung übernommen hat, hatte zu dem Zeitpunkt noch kaum Tore erzielt. Der erste Tor kam erst in der 47. Minute und er hat in der entscheidenden Situation gesucht, den Ball abgespielt, sich so selbst erzielen können. Am Ende hat er 3 Tore selbst erzielt und auch auf Seiten der Stuttgarter. Mimi Kraus, Merkel Schweikert, diejenigen, die Entscheidung dort getroffen haben. Am Ende Mimi Kraus mit einer kleinen Fehlentscheidung, sodass man dort die Führung abgeben musste. Die Eulen konnten wieder in Führung gehen mit 26:25. Es waren noch 44 Sekunden zu spielen. Jürgen Schweikert nimmt mal die Auszeit, stellt seinen Mann ein, da fällt das Tor zum 26:26 und dann kämpfen sie nochmal und es ging dann zwar den Ausgleich, aber die Sirene war bereits zu ertönen und damit zählt der Treffer nicht mehr, sodass am Ende 26:26 ausgeht. Die verdiente Punkteteilung am Ende, weil beide Mannschaften Phasen hatten, wo sie gut im Spiel waren, aber auch Phasen hatten, wo sie nicht so ganz stark agiert haben. Und auf Seiten von Stuttgart muss man sagen, dass man auch einige Situationen nicht verstanden hat. Zum Beispiel den Yogi Bitter, der heute wieder nicht überragend war. Am Ende zwar 9 Paraden gehabt, aber die Quote ist wirklich nicht gut. Da hätte man schon drüber nachdenken können, ihn auszuwechseln. Aber in der Schlussphase war er dann auch da, hat einige wichtige Bälle gehalten, sodass Stuttgart hier weiter in Führung bleiben konnte, auch im Spiel bleiben konnte. Auch ansonsten, Michael Schweikert hat durchgespielt quasi in der zweiten Halbzeit, den Lukas von Dischwaden und auch Dominik Weiß haben in der zweiten Halbzeit fast keine bzw. überhaupt gar keine Spielzeit gesehen. Das ist nicht so ganz verständlich dort gewesen. Aber ansonsten, wie gesagt, Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften gehen mit dem Punkt verdient weg. Auch wenn beide natürlich eher die 2 Punkte gewollt hätten. Aber am Ende, wie gesagt, ist eine gerechte Punkteteilung zwischen den beiden Mannschaften. Und für die wird es jetzt auch weitergehen. Sie werden beide wahrscheinlich lange unten mit dem Kampf mit da drin sein. Und für die Eulen Ludwigshafen ist ganz wichtig, endlich mal einen Punkt geholt. Wirklich eine gute Leistung, die auch belohnt. Und mit guten Torhüter Steffen Hahnemann wirklich starke Leistung am Ende gehabt. 16 Paraden sind es am Ende. Und hat seiner Mannschaft geholfen, diesen Punkt jetzt zu holen. Und gerade bei der Mannschaft hat gemerkt, offensiv, da hapert es auch noch in einigen Situationen. Da müssen die mehr kommen, da muss viel mehr gespielt werden, müssen ihre Qualitäten besser ausnutzen, weil die Abwehren, die standen wirklich beide sehr gut über langen Zeitraum. Und da werden zu beide Trainer Benjamin Metzschke und auch Jürgen Schweikert in den nächsten Wochen darum gehen, das Offensivspiel der Mannschaft weiter voranzubringen, sodass man da noch weitere Punkte sammeln kann gegen den Abstieg.
Und unser Kollege Sebastian Mühlenhof hat natürlich auch hier Stimmen eingefangen. Den Auftakt macht Benjamin Meschke zum Spiel seiner Mannschaft.
Ja, was ein sehr intensives Spiel, über 16 Minuten. Also ich denke auch an der Anzahl der Fouls und legalen Fouls, wie man es nennt, hat man einfach gesehen, dass für beide Mannschaften viel auf dem Spiel stand. Ich denke, dieses Wort Stolz wird oft inflationär genutzt, aber ich denke, heute, speziell nach der roten Karte, also wenn man vor dem Spiel jemand gesagt hätte, dass ich ohne Maluin, ohne Salgo, ohne Feld hier einen Punkt mitnehme, hätte ich es unterschrieben. Jetzt im Nachklang, denke ich, der Punkt, wie man es nennen mag, ich sage, es war verdient. Der Punkt, ich denke, das ist ein gerechtes Unentschieden. Ob es jetzt da zu 2 mag ich jetzt nicht beurteilen zu wollen, bin ich gespannt, was Jürgen gleich sagt. Aber ich denke, ein Punkt aufgrund dessen, wie wir dann einfach auch agiert haben, umgestellt haben, ist, denke ich, für uns heute verdient. Ich freue mich einfach für die Mannschaft, dass es sich für einen Kampf, für einen tollen Kampf belohnt hat, dass sie nicht mit ganz leeren Händen nach Hause geht. In Minden war man nah dran an einem Punkt, dann hat es 2 Sekunden gefehlt, heute vielleicht eine für 2 Punkte. Deshalb alles in Ordnung.
Ein insgesamt zufriedener Ben Meschke mit dem ersten Punkt seiner Mannschaft. Was sagt sein Gegenüber, Jürgen Schweikert?
Ja, ich denke, klar, wir können es dann auch nicht beklagen, wenn es 2 am Ende für euch werden. Ich denke, wir können aber auch 2 mitnehmen, wenn wir in diesen Phasen der zweiten Halbzeit, ja, wo wir 3 Tore einmal weggehen, das zweite Mal 3 Tore weggehen, die Chance vielleicht sogar 4 haben, wo Bobby ausrutscht und den Ball ins Auswirft, wenn wir uns zu 7 Meter verwandeln, dann denke ich, haben wir die Chance auf 2 Punkte. Deshalb denke ich, dass ein Punkt am Ende, wenn man das ganze Spiel betrachtet, korrekt ist, für uns natürlich zu wenig. Wir haben uns mehr erhofft, wussten aber, dass das wahrscheinlich, wenn nicht sogar das schwerste Spiel in der ganzen Saison für uns wird, nach dem Spiel in Minden und dem in letzter Sekunde verlorenen Punkt gegen BHC hat man der Mannschaft natürlich das angemerkt, die Unsicherheit. Und das war ja klar, je länger wir das Spiel eben eng gestalten, dass es dann diese Unsicherheit immer größer wird. Das hat man gespürt. Deshalb ist einfach schade, dass wir diese 2x3 Tore Führung nicht genutzt haben, um vielleicht mal auf 4 oder 5, die Chancen waren da, wegzuziehen, weil dann glaube ich, wäre die Sicherheit ein bisschen zurückgekommen. Wie gesagt, am Ende müssen wir froh sein, dass wir einen Punkt machen. Aber ich weiß ja, dass viel wieder über Einstellung gesprochen wurde nach dem Minden-Spiel. Das war tatsächlich ein gebrauchter Tag, wo dies nicht da war, aber auch das war heute bei der Mannschaft da, weil sie gegen viele Widrigkeiten Kalten kämpfen musste, und das meine ich vor allen Dingen mentaler Art, mit 7 Meter, wo nicht reingehen und so weiter und so fort, Rückstände, Vorsprünge, die da wieder aufgebraucht werden. Und das mit den Vorgeschichten der Wochen, finde ich, dass er das gut gemacht hat. Er hat ja gegen BRC gekämpft, er hat ja eigentlich in jedem Spiel bisher gekämpft, bis auf den Spiel Minden, und das möchte ich einfach, dass das hier auch mal gesagt ist.
Soweit die Statements der Trainer. Also zum 26:26 zwischen Stuttgart und Ludwigshafen. Die Ludwigshafener bleiben trotz des Punktes Tabellenschlusslicht mit 1:13 Zählern hinter Bietigheim. Die stehen bei 2:14 Zählern. DHFK Leipzig aktuell mit 3:11 Punkten knapp über dem Strich. Und vorne in der Tabelle, das hatten wir eingangs ja schon hier in der Sendung erwähnt, SC Magdeburg vorne nach 9 Spielen 16:2 Punkte. Flensburg-Handewitt folgt auf Platz 2 noch mit weißer Weste, 14:0 Punkte nach 7 Spielen, und die Rhein-Neckar-Löwen auf Platz 3, ebenfalls 7 Spiele, 13:1 Punkte vor dem Bergischen HC, der großen Überraschungsmannschaft, dem besten Aufsteiger der Geschichte der Handball-Bundesliga nach 8 Spieltagen, 12:4 Punkte. Wie es weitergeht am Wochenende, das werdet ihr dann Montag hier bei uns hören auf meinsportradio.de. Da blicken wir zurück auf die Spiele vom Sonntag, und ihr kriegt das Ganze als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.